eigentlich macht man es recht, aber für den anderen, aber eben für sich selber nicht. Und recht machen ist eben nur, wenn beide im Boot sind.
Psychohygiene. Coaching für Geist und Seele. Ein Podcast von ERF Media Schweiz.
Du rennst vom einen zum nächsten Termin, du hast zugesagt, dass du am Wochenende noch ein Dessert mitbringst und dann kommt noch eine Freundin und bräuchte ein offenes Ohr. Dabei hättest du doch innere To-Do-Listen, die du schon längstens abschaffen solltest. Aber du hast einfach nicht Nein sagen, weil es wäre doch nicht recht. Es ist ja deine Freundin und es bringen ja auch alle etwas mit. Oder vielleicht wären sie ja enttäuscht, wenn ich jetzt dort nicht auch noch dabei wäre. Wer kennt's? Man will doch einfach gern allen recht machen. Und dabei vergisst du dich selber ganz fest. Zusammen mit dem Psychotherapeut Ernst Meier gehen wir dem Muster heute nach und finden heraus, woher das People-Pleasing oder eben das Recht-Machen eigentlich kommt. Und wie das auch ganz mühsam werden kann für einen selber und das Umfeld. Und natürlich auch, wie wir da Schritt für Schritt eine Veränderung in unser Leben hineinbringen können. Schön, bist du mit dabei. Ich bin Tabea Kobel. Ernst Meier, wir sind in einem neuen Jahr und wir haben jetzt gefunden, wir machen Duzis auf das neue Jahr.
Ja, ist gut, ganz deinerseits.
Freut mich, Ernst. Dürfen wir zusammen nochmal eine neue Folge oder wieder eine neue Folge machen. Wir haben es vom Thema «Es allen wollen recht machen», «Es People-Pleasing». Wann ist es dir das letzte Mal passiert, dass du in eine Situation gekommen bist, wo du gemerkt hast, hey, jetzt möchtest du es irgendwie dieser Person oder allen in dieser Situation recht machen?
Zuerst habe ich gedacht, oh, jetzt muss ich aber wirklich suchen. Und je länger ich daran denke, desto mehr ist mir einfach in den Sinn gekommen, oh, da hast du ein bisschen und da und da und da. Also das letzte Mal ist passiert, als ein lieber Freund mich gefragt hat, ob ich mit ihm an eine Ausstellung komme auf Zürich. Und wir kennen uns schon sehr lange, aber wir haben es schwierig einfach. Mhm. Und dann hat er gerade noch einfach den Samstag vorgeschlagen, was eigentlich für mich nicht ein guter Tag ist, weil das ist eigentlich mein Bar-Wochenende, immer Samstag, Sonntag. Und dann habe ich aber gemerkt, es ist wichtig, ihn zu sehen, um vielleicht in dieser schwierigen Beziehung etwas zu kitten. Und dann habe ich zugesagt und also zuerst noch mit meiner Frau abgesprochen und sie war eigentlich auch gerade froh gewesen um den freien Samstagnachmittag.
Zum Glück.
Genau, also das war natürlich dann noch eine Hilfe gewesen. Mhm. Aber mir ist einfach aufgefallen, man macht viele so Kompromisse und eigentlich im Prinzip schlecht ist es ja nicht. Also schlecht jetzt ja für ein Schlusszeichen, aber es müssen einfach andere Teile daran glauben, wo man übergeht. Und das ist dann nicht gut.
Das ist dann die Schwierigkeit. Vielleicht können wir gerade mal schnell definieren. Eben, wir haben von People-Pleasing geredet, das ist ein englisches Wort, eben, sich allen wollen recht machen. Wie kann man das definieren? Was heißt
also
das?
Mir ist relativ schnell das Sprichwort in Sinn, aller Leute recht getan. Eben ist die Kunst, die eigentlich niemand kann. Also man will aus irgendeinem Grund, dass es einfach den anderen gut geht. Und da kommt jetzt schon das Problem, unabhängig, ob es mir dann auch gut geht. Mhm. Und wenn ich natürlich die Motive anschaue, wieso mache ich das? Ja, vielleicht möchte ich einfach so everybody's darling sein, dass alle einfach mich toll finden. Oder ich möchte nicht, dass irgendein Konflikt ausbricht oder dass es schwierig wird.
So ein Harmoniethema
ja,
vielleicht noch.
Ja, absolut. Mhm. Harmonie, so der Harmonizer natürlich auf Englisch. Wir schauen, dass wir nicht zu viele englische Wörter. Aber dort ist halt auch sehr viel geforscht worden.
Ja. Wo kommt denn das Bedürfnis, dass man jetzt eben das möchte, allen gefallen? Oder dass man es eben recht machen will, dass es anderen gut geht?
Ja. Also, ich glaube, da gibt es einfach verschiedene Ebenen. Aber ich denke, es ist irgendwo ein urbiologisches Bedürfnis. Also, wenn man da an Neandertaler früher denkt hat, die hätten noch überleben können, wenn sie in der Gemeinschaft sind. Oder? Mhm. Man hat gemeinsam jagen, Bären jagen, Frauen gemeinsam kochen. Man hat seine Höhlen müssen schützen. Mhm. Das ist nicht gegangen, wenn man miteinander rausgekommen ist. Also da ist irgendwo so ein sozialer Kit oder Sozialöl, der einfach macht, dass die Beziehungen vielleicht nicht einmal gut, aber meistens, dass sie funktionieren, dass man auf der Jagd dann den Bär erleidet oder dass man einfach als Familie funktioniert. Mhm. Und da gehört irgendeine Form von «Ich komme gut aus» oder «Einigermaßen aus miteinander» schon einfach dazu.
Aber also das ist ja eigentlich gar nicht unbedingt das Problem. Weil, ich sage jetzt mal, wenn man ein bisschen schaut, dass man miteinander gut auskommt, das ist ja eigentlich noch gut.
Jawohl, Das finde ich aber wichtig, eigentlich auf dem Boden passiert es dann, ja. Oder entsteht es. Mhm. Also eben, das ist gut. Aber wenn es dann zu viel ist, wenn ich dann nur noch die anderen im Fokus habe, dass ich nur noch schaue, immer mich ständig frage, ist es jetzt gut, oder kann ich jetzt den Witz erzählen, oder mögen mich die anderen wirklich, dann wird es einfach schwierig. Und wenn man halt bei sich selber schaut, merkt man, es hat Teile, die vielleicht da irgendwo verletzt sind, traumatisiert, wo ich irgendwie schütze. Und so die, was soll ich sagen, die Strategie in Anspruch nehmen. Also eigentlich ist es eine Schutzstrategie, die mir hilft, dass ich nicht mit meinen Ängsten konfrontiert werde, oder mit meinem Trauma oder mit dem Schmerz, den ich vielleicht in meiner Jugend erlebt habe.
Also wenn man jetzt wie merkt, man geht da zu fest über sich aus. Also wie, also kann man da vielleicht irgendwie sagen, wie sich das dann anfühlt, wenn es dann eben zu viel ist? Weil ein gewisser Teil ist ja gut.
Ja,
aber wenn
klar.
Ist dann zu viel?
Also da, eben selber, einerseits ist es etwas wie ein blinder Fleck. Eigentlich ist man sich den Teil nicht so bewusst, wo man schützt.
Ja.
Aber merken tut man es natürlich schon, wenn ich jetzt irgendwo da zusage und da und da. Und dann ist mein Terminkalender voll überlastet. Ich bin einfach nur müde, weil ich von einem Termin zum anderen laufe. Ich fange vielleicht mir an, Vorwürfe machen und sage, wieso hast du jetzt schon wieder zugesagt? Hättest du doch. Oder ich mache den anderen Vorwurf. Also das macht natürlich überhaupt kein gutes Gefühl. Und ist dann auch ein soziales Problem, weil die anderen werden dann unter Umständen auch mit Vorwürfen überhäuft.
Mhm.
Und das ist nicht so gut.
Du hast jetzt gesagt, das ist etwas, wo man irgendwie schützt, vielleicht ein Trauma, etwas von früher, irgendwie so. Was kann denn das sein, dass man dann dort jetzt diese Schutzstrategie angewendet oder anwendet?
Also, jetzt, wenn ich irgendwo neu mit ein Angstthema habe oder ein Traumathema, ich merke immer wieder, wenn das triggert wird, dann werde ich traurig oder ich werde aggressiv oder ich komme Fluchtimpuls über, dann versuche ich irgendwo also so wie einen Panzer rundherum zu machen. Also jetzt eben, wenn ich eine Suchtthematik habe, dann trinke ich vielleicht und dann merke ich nicht mehr so, was mich bedrängt oder was mich verletzt. Oder wenn ich eben please, wenn ich anderen Gefallen mache, dann bin ich bei den anderen und nicht bei mir. Bin ich abgelenkt und fühle mich in dem Moment gut, bin geschützt. Und eben, die anderen finden es vielleicht auch noch toll, weil dann wird es auch nicht so persönlich. Aber es hat einen Preis.
Mhm.
Dass ich nämlich, also jetzt in dieser Sprache, die Teile in mir, die eigentlich Zuwendung brauchten, die möchten auch gefragt werden, wie geht es dir? Eben, was brauchst du? Was hast du für einen Sinn? So, mit denen bin ich nicht im Kontakt, aber die sind gleich da und die rebellieren dann manchmal.
Mhm.
Und dann decke ich es zu und kann so einigermaßen stabil leben. Aber so die tiefe Zufriedenheit macht das nicht.
Und gleich ist es eben da, also irgendwie sieht man die anderen dann mehr als sich selber. Jetzt hast du gesagt, eben, man kann irgendwie, hat man irgendwie etwas erlebt, das so einen Reflex auslöst. Aber was... Wie findet man denn das raus, was es denn ist? Weil man muss ja irgendwo bei den Wurzeln anfangen, dass man dann kann nachher sagen, ja, okay, ich schaffe das jetzt auf, dass ich jetzt auch anders anlasse.
Ja,
du hast ja gesagt,
ja. Sagen
die wie blinde,
ja,
blinde Flecken,
absolut.
Wo man vielleicht gar nicht unbedingt merkt. Also man
absolut.
Sieht, man rennt von Termin zu Termin, aber man kommt irgendwie, man kann es irgendwie wie nicht bremsen.
Mhm. Also ideal ist natürlich, wenn man in einem Umfeld lebt, wo vielleicht ein lieber Freund oder liebe Freundin mal sagt, du, mir fällt auf, immer wenn wir uns sehen, nachher überhäufst du mich mit Vorwürfen oder du machst mir alles zu lieb, aber man spürt dich gar nicht. Ich weiss gar nicht, wie es dir geht. Manchmal habe ich das Gefühl, es geht dir gar nicht so gut. Das ist natürlich der Idealfall. Oder ich suche mir professionelle Hilfe, rede mit einem Seelsorge mit einem Psychotherapeuten darüber. Und dann komme ich natürlich schon auf so Teil, weil das Problem, der eigentlich in die Therapie kommt, also der mehr so der intellektuelle Teil, oder der etwas wahrnimmt, aber der hat nicht das Problem.
Mhm.
Das Problem hat einen anderen Teil, aber der ist eben irgendwo im Unbewussten, der schafft dort irgendwo, aber zu dem habe ich keinen direkten Bezug. Aber der meldet sich, der ist unzufrieden, der ist gestresst, der macht Vorwürfe. Aber mir ist das gar nicht so bewusst, dass das ein verletzlicher oder ein verletzter Teil ist.
Vielleicht müssen wir da ganz einen kurzen Einschub machen. Eben, du redest von verschiedenen Teilen. Kannst du das ganz kurz erklären?
Genau. Ja, das ist noch wichtig. Also eben, ja, tatsächlich. Also, es ist auch halt eine Methode, wo man mit, so wie mit einem inneren Team schafft. Oder das hat jemand anderes gesagt. Eigentlich, unsere Person, wir sind ein Verein, wir sind wie ein Mosaik, hat ganz viele Teile. Die einen sind bewusst an der Oberfläche, so wie wir jetzt gerade, wo miteinander hin und her Fragen, Antworten stellen. Und andere Teile, die beobachten von außen, was so läuft. Und dritte Teile sind im Unbewussten. Eben, vor allem die verletzten, die traumatisierten Teile, sehr ängstliche Teile. Und die kommen nur dann auf, wenn es wirklich triggert, wäre das, wenn etwas irgendwo Dramatisches passiert. Oder vielleicht, wenn ich in einem Gespräch bin, wo genau das zum Thema ist, dann kann es sein, dass ich plötzlich berührt werde. Ich habe letztens die Sendung gesehen bei Viktor Frankl. Da ist das, also der österreichische Psychotherapeut, Psychiater, der lange im KZ war. Und er erzählt, wie er letztlich bei den Eltern geblieben ist. Und während dem Erzählen hat er plötzlich Tränen bekommen. Dann war klar, jetzt ist er mit einem ganz tiefen, verletzten Teil in Kontakt, der ihm geholfen hat, die Entscheidung zu treffen, nämlich bei den Eltern zu bleiben. Dann ist es klar, aber meistens sind die einfach abgespalten.
Also kann man gut dort vielleicht mal anschauen, wenn man jetzt wie merkt, man ist jetzt in dieser Situation, dass man eben es allen recht machen möchte. Wo kommen vielleicht Gefühle auf? Was hat das, was ist dort passiert bei einem, bei der Kindheit?
Ja, genau. Und dann kann sie halt, da ist Geschwister der Konstellation unter anderem sehr, sehr, sehr entscheidend, oder? Wenn ich irgendwo vielleicht ein Sandwich-Kind war, also zwischen dem Ältesten und dem Jüngsten. Ich musste immer gegen Uhr strampeln und gegen oben habe ich mich auch durchsetzen. Ich hatte nie so meinen Platz. Und habe dann vielleicht andere Strategien gelernt, eben, dass ich dann zum Beispiel der Sunnyboy geworden bin. Weil dann habe ich gemerkt, okay, wenn ich der Sunnyboy bin, dann schauen die anderen auf mich, ich komme Aufmerksamkeit über. Also dann kann das eine Hilfe sein, um mit einer schwierigen Biografie oder mit einer herausfordernden Biografie umzugehen.
Also es kann sein, dass man vielleicht eben als Kind war, wo nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen hat oder so, dass man dann dort irgendwo wie probiert hat, in dem, dass man es bei den anderen geht, Bedürfnisse abholen und die erfüllen, dass man dort wie merkt, so komme ich Aufmerksamkeit über.
Absolut. Oder zum Beispiel der Jüngste, oder? Das ist meistens der Pflegeleichteste gewesen. Die Eltern haben schon ganz viel Erfahrung gehabt in der Erziehung. Die älteren Brüder und Schwestern haben miterzogen. Und so hat er vielleicht gar nicht viel machen müssen. Der konnte einfach smilen, strahlen und dann war es gut gewesen. Aber er hat vielleicht vieles so gar nicht gelernt, wie die anderen, die müssen kämpfen und dann sich etwas können erarbeiten.
Hat ja viel damit zu, vielleicht weiss man dann eben gar nicht so, was man selber möchte, weil man immer die Bedürfnisse der anderen mehr hört.
Das kann natürlich sehr sein, oder? Vielleicht ist es auch sehr ein empathischer Mensch, der sehr viel von den anderen aufnimmt und merkt auch, wenn ich bei den anderen so eingehe, wenn ich höre, wenn ich Antworten habe, dann freut ihr das, weil ich bin dann so in Resonanz miteinander und denen geht es gut. Aber vielleicht mit mir selber bin ich viel weniger oder gar nicht in Resonanz.
Was hat das denn vielleicht auch mit dem Selbstwert zu tun? Oder hat es mit dem Selbstwert zu tun?
Also die Statistik zeigt natürlich schon, dass zwischen People-Pleasing und einem schwierigen Selbstwert, dass das natürlich schon zusammenhängt. Weil wenn ich ja auf die anderen achte, eben wenn ich die please, wenn ich schaue, dass es denen gut geht, dann geben die mir auch wieder Rückmeldungen und bestätigen mich. Aber ich komme Bestätigung nur immer von den anderen über. Oder vielleicht auch nicht so. Aber mich selber bestätigen, das wäre im Prinzip das, was gesund ist, was meiner Entwicklung hilft. Aber das ist so wie zu vernachlässigen. Ich muss es immer auswärts holen. Mhm. Und das mache ich eben, indem ich einfach gefällig bin für die anderen.
Warum fällt es einem denn so schwer? Also wieso fällt es einem denn so schwer, wenn man jetzt in diesem Thema drin ist, Nein zu sagen? Vielleicht merkt man ja irgendwie so, ach, eigentlich ist es zu viel, aber ich komme, ich sage jetzt
gleich. Ja, weil es kann natürlich sein, dass dann der andere mich übersieht, übergeht, oder dass bei mir dann eben auch anfängt, Nein sagen. Also irgendwo bin ich dann wieder mit der Angst konfrontiert. Oder ich habe irgendwo das Gefühl, wenn ich Nein sage, dann mag mich der nicht mehr. Oder dann schenkt er mir nicht mehr viel Aufmerksamkeit. Oder es hat sonst irgendwie Konsequenzen. Ich bin vielleicht auf den irgendwo angewiesen. Vielleicht beruflich oder weiss ich was. Und ich habe irgendwo dann Angst vor, wir sagen dem so, vor Verhaltenskonsequenzen. Also, dass da irgendwo mal eine Quittung kommt.
Es klingt mega streng, oder?
Ja, aber es ist irgendwo auch ein Irrtum, oder? Also, Nein sagen ist ja vielleicht auch die Angst, ich verletze den anderen.
Ja.
Wobei, Nein sagen würde ja innen heissen, ich spüre meine Grenzen. Und ich bin achtsam, einfach auch meine Grenzen zu respektieren. Und es gibt ganz viele Arten, oder mindestens einige, um Nein zu sagen. Man muss ja nicht gerade ein straffes Nein und dann oder andere so anstarren. Also jetzt natürlich übertrieben, aber man kann ja zum Beispiel sagen, du, schön, dass du mich gefragt hast, ich mache das gerne für dich, aber im Moment bin ich einfach unter Druck. Wie wäre es dann zum Beispiel nächste Woche? Oder im Moment geht es nicht, aber das Telefon, aber heute Abend hätte ich Zeit. Oder wenn man in dieser Art so mehr so ein bisschen die kleinen Schritte wählt, Angebot macht und auch einem anderen sagt, du, ja, hat man andere Wertschätzung, dann können wir sagen, danke, dass du mich gefragt hast. Ich fühle mich auch geehrt.
Ja.
Aber im Moment liegt es nicht rein, weißt du, ich bin im Stress. Und da kenne ich eigentlich niemanden, der dann bohrt.
Was dann sagt, doch, jetzt musst
du. Ja, genau.
Ja, das stimmt. Was hat es denn jetzt, wenn man jetzt das immer wieder übergeht? Also wenn man jetzt immer wieder sagt, hey, ach komm, das bringe ich schon noch rein, ich mache das jetzt noch, oder so. Oder wenn man eben wie, vielleicht, wie findet so, ah, man geht sich längere Zeit, was kann das für Folgen haben?
Ja, Langzeit ist schon nicht so gut, oder? Weil es ist ja dann eine Strategie, die man immer wieder macht und in unserem Hirn Strategien, die man immer wieder jetzt in dem Sinn übt, aber in einer schwierigen Art, das verfestigt sich halt schon sehr stark. Das wird so richtig auch zum Lebensstil. Also gerade jetzt vielleicht auch Menschen, die sich irgendwo aufgeopfert haben, vielleicht auch früher für einen älteren Teil halt auch die Pflege übernommen haben, das halbe Leben lang. Und das ist ja schön und ist sehr sozial, oder? Es ist auch Liebe deinen Nächsten, aber das nicht wie dich selbst. Und wenn man halt das Leben lang halt seine Bedürfnisse vernachlässigt, das ist nicht gut. Das kann einem krank machen, das kann auch irgendwo zu einer Verbitterung kommen, dass man so in einen Vorwurfsmodus auch ans Leben oder sogar an Gott, wieso hast du? Und das macht natürlich nicht die Lebenszufriedenheit, die man sich wünscht für sein Leben.
Merkt man irgendwie, dass man bitter wird oder so?
Wahrscheinlich eher die anderen, die einfach merken, mit dem Menschen ist es anstrengend. Wenn man mit dem zusammenkommt, dann sagt man vielleicht noch, okay, einen Kaffee, aber irgendwann nach einer Stunde ist einfach, bin ich einfach müde, oder? Ich mag es nicht mehr hören. Oder?
Also heisst das, solche Menschen tun dann oft dann, vielleicht ein bisschen klagen über Situationen oder wie es einem
ja,
so?
Schon. Wobei, es gibt ja Kulturen, die das sehr gut können, klagen. Also die Art östliche Kultur, da ist das einfach ein Teil von der Kultur. Und wer klagt, ist alt und wer alt ist, kommt Zuwendung über. Und wenn man dort nicht klagt, ist es ein bisschen blöd.
Weil man keine Zuwendung bekommt?
Ja, genau.
Ist das, also das da hat in dem Fall auch etwas mit der Kultur zu tun?
Absolut.
Ach,
aber in unserer Kultur, wenn jemand, ich sage jetzt natürlich gekonnt klagt, das gibt es natürlich auch. Das funktioniert. Aber so jammern, wenn es die anderen wieder gut haben, ich glaube, da sieht man sich nicht sehr oft. Oder das sind halt die Pflichtbesuche. Und die macht man dann, aber die schaut man dann, dass man die wieder ein bisschen rausstehen kann, oder dass sie nicht so häufig sind.
Also es klingt ja nicht so lässig. Also da irgendwie möchte man ja das nicht, also man erreicht eigentlich das Gegenteil. Man möchte den anderen recht machen. Absolut. Und in dem, dass man es eigentlich möchte recht machen, macht man es gleich nicht recht.
Ja, wobei, es ist aber halt, eigentlich macht man es recht, aber für den anderen, aber eben für sich selber nicht. Und recht machen ist eben nur, wenn beide im Boot sind. Der andere und meine eigene Seele. Mhm. Und das ist vielleicht auch Lebenskunst. Und Griechen übrigens sehr gefördert, das Ars Vivendi. Oder? Wie bin ich in dieser guten Balance, dass ich mit den anderen, mit der Gemeinschaft, aber auch mit dem Himmel, mit Gott, gut im Kontakt bin und gleichzeitig mit mir selber. Und das habe ich nicht einfach in die Wiege gelegt. Also an dem schaffe ich. Das ist eigentlich eine Lebensaufgabe. Aber Menschen, die man merkt, mit denen ist man gerne zusammen, die sind irgendwo in dieser Balance. Mhm. Oder wenn man manchmal sagt, er hat es im Frieden gefunden. Oder in der Bibel steht, manchmal im Alten Testament, vor allem, er starb alt und lebenssatt, der hat irgendwo den Frieden gefunden, diese Balance. Und da ist es einfach gut.
Es stimmt, das klingt auch sehr schön. Also das ist ja irgendwie etwas Erstrebenswertes. Ich glaube, niemand würde ablehnen, wenn man würde sagen, hey, du kannst mega zufrieden sein mit dir und deinem Umfeld. Mhm. Oder? Aber also, es gibt immer wieder viel, eben, jammert dich selber auch. Ich merke auch, oder? Dann gibt es Sachen, die einem dann stören und dann jammert man drüber oder es tut einem etwas weh oder es ist irgendwas und dann jammert man drüber.
Und wenn die anderen zuhören und dann Tränen bekommen oder einem wollen helfen und man fühlt sich selber gut, dann kann man sagen, ja, so what? Oder dann ist es okay. Aber wenn es eben einseitig ist, dann ist es nicht so gut.
Dann ist es nicht gut. Also möchte man das irgendwie verändern? Wie könnte man denn das verändern?
Das ist natürlich einmal die allererste Frage. Will ich das überhaupt? Oder kann ich einigermaßen mich so durchwursteln? Komme einigermaßen klar? Also ich glaube, ich will es dann, wenn einfach der Leidensdruck da ist. Mhm. Oder vielleicht auch, wenn ich einen Partner habe, der sagt, also hey, so nicht mehr, ich gehe. Oder der Chef droht und sagt, also da muss etwas ändern, sonst...
Und was könnte jetzt das alles genau sein, wo sie jetzt, oder das Gegenüber jetzt so triggert? Also du hast gesagt, es gibt Sachen, oder, dass jemand immer jammert zum Beispiel, oder eben so nicht so, so bei einem ist, wenn man dann in der Situation ist, dass man sich trifft.
Ja, also zum Beispiel in einer Familie, da sind plötzlich einfach Kinder da, die Frau hat eine Ausbildung gemacht, ist sehr gut qualifiziert und lebt jetzt einfach nur noch für den Mann und für die Kinder und das Haus. Und der Mann hat sie immer überzeugt, aber es ist doch gut, wir haben es doch gut. Und die Frau hat dann vielleicht immer gesagt, ja, okay, also ja, eigentlich haben wir es gut, wir sind doch eine Familie und wir haben doch immer eine Familie wollen. Mhm. Aber mit jedem Jahr wird sie einfach unzufriedener und unzufriedener, weil ganz vieles an Ressourcen, an Potenzial hat sie nicht können entwickeln, vielleicht der Mann. Aber sie ist einseitig und sie haben nicht so eine Balance gefunden. Und irgendwo kommt dann manchmal die berühmte Lebensmitte oder die Midlife-Crisis. Und vielleicht Frauen sind früher innen geblieben und heute gehen sie halt mehr, oder? Sagen, nein, also das kann es doch nicht gewesen sein.
Mhm. Also das könnte zum so ein Beispiel sein, oder, für so eine Situation, wenn man jetzt eben immer allen muss recht machen und das ist ja dann gar nicht so einfach, gerade wenn Kinder da sind. Also ich höre ja von vielen Mamis, das sind zuerst alle anderen und dann kommt irgendeiner, ist dann noch ich vielleicht,
ja,
oder?
Genau. Und das ist natürlich auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, auch so ein bisschen typisch, auch so ein bisschen weibliche Biografien, wo mehr als Männer einfach dazu neigen, dann sich aufzupfern, ihre Ideale zu lassen und die einfach für die Familie oder für den Mann. Und das kann Jahre gut gehen. Oder vielleicht die frühere Generation. Also, die haben das, also wenn man dem so darf sagen, durchgezogen. Die haben irgendwo auch Kraft gehabt, vielleicht auch mehr Leidensfähigkeit. Also, da habe ich einige auch in meinem Umfeld, wo habe ich gemerkt, die haben das geschafft, aber heute ist es einfach anders. Mhm. Heute ist man sensibler und fragt sich dann, will ich das, stimmt das noch für mich? Mhm. Aber vielleicht haben die auch schon jahrelang darüber geredet, aber sind nie auf die Ebene gekommen.
Also wenn man jetzt dort das merkt, oder eben jemand Liebes, sag jetzt mal Partner, Partnerin, einem darauf aufmerksam macht und sagt, hey, irgendwie, ja, das hast du jetzt schon lange. Oder man selber dort herkommt und merkt, jetzt ist einfach genug Heu drinnen.
Ja, genau.
Was kann man denn machen?
Also sicher nicht dem anderen sagen, du solltest jetzt endlich mal in Therapie.
Das natürlich aber selber, nicht. Wenn man es jetzt merkt.
Ja, also wir sagen dem dann so eine Ich-Botschaft. Sie haben also sagen, du, ich leide einfach darunter und es geht mir einfach nicht mehr gut. Und ich merke auch, ich weiss nicht was, ich schlafe schlecht oder ich werde unzufriedener. Und ich würde gerne mit dir irgendwo das professionell angehen. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir miteinander könnten einfach da aneinander arbeiten. Das, weil du bedeutest mir etwas.
Das wäre jetzt gegenüber, oder?
Ja, genau. Ja.
Was kann man denn machen, wenn man jetzt selber merkt, dass man da jetzt eben irgendwo dem People-Pleasing verfallen ist?
Ja.
Also es geht ja auch um Glaubenssätze, die man in sich hat, absolut. Wo einem irgendwie sagt, jetzt musst du es allen recht
machen. Jawohl, und es ist gut, wenn ich mit der anderen kommt, auch zuerst ist. Und irgendwo heisst es in der Bibel, liebe deinen Nächsten, aber es heisst eben auch wie dich selbst. Ja. Aber halt je nach Generation, da schaut man aufs eine mehr oder aufs andere. Aber also hilfreich wäre es schon. Eben, vielleicht ist man in einem Umfeld, wo, in einem Freundeskreis, wo da ganz offen ist, aber das ist halt doch auch nicht so wahnsinnig häufig. Oder man hat so etwas wie einen Best Friend, also eine Freundin, wo man da vertrauensvoll kann darüber reden. Aber wahrscheinlich am hilfreichste ist schon, da einfach therapeutische Hilfe zu suchen. Und zwar auch jemand, der mit so Teilen schafft, also der auch die blinden Flecken aufnimmt, die Verletzungen, das wäre schon noch wichtig.
Und was würdest du jetzt machen in so einer Therapie?
Also man würde vor allem natürlich einfach mal schauen, an was leidet das Gegenüber. Und dann würde wahrscheinlich sehr schnell rauskommen, eben, eigentlich ist man irgendwo unglücklich, weil halt die anderen reklamieren und sagen immer, machst mir Vorwürfe. Und in dem Unglücklichsein wird man im Laufe des Gesprächs merken, da hat es Teile, die einfach verletzt sind oder die übergangen sind, die irgendwo auch eine Sehnsucht in sich tragen, die gar nicht leben oder die Bedürfnisse haben, die einfach übergangen werden. Und Therapie wäre natürlich auf der einen Seite dann, dass man die Schutzfunktion von dem Pleaser auch würdigen. Und das, also da ganz persönlich redet man mit dem dann. Also natürlich mit der Stimme vom Patienten. Und sagt, schön, dass du da bist. Hast einen guten Job gemacht, vielleicht schon sehr lang. Aber vielleicht könnte man dir noch einen anderen Job geben, wo du wirksamer bist. Und dann kommen wir irgendwo mit diesen anderen Teil in Kontakt, einem verletzten Teil. Und würde ihm vielleicht auch, würde auch sagen, schön, dass du da bist. Und auch, wir sind mit denen Alpen, du. Also, und wir fragen, es ist gut, wenn ich dir du sage, wie darf ich dir sagen? Und dann sagt der Teil vielleicht, ich bin der Verletzte oder die Verletzte. Und dann frage ich, ja, bist du schon lange bei? Dann Name von der Patientin. Und dann sagt der Teil ja schon seit Kindheit. Und dann würde ich fragen, ja, was hat dich denn immer verletzt? Und dann würde er vielleicht sagen, ja, die Eltern haben immer beim Ältesten geschaut und der Mittler, der ist einmal bevorzugt worden. Und der Dritte, der hat gut können Klavier spielen und für mich ist einfach nichts mehr übrig geblieben. Ich konnte dann einfach der Sunnyboy können sein. Und würde man irgendwo dann auch die Eltern einbeziehen, natürlich auch im Rollenspiel. Und würde man wahrscheinlich hören, die Mutter würde sagen, ja, ich hatte 4 Kinder, es war schwierig, ich musste noch Mann versorgen, ich musste noch zum Erwerb beitragen, ich hatte gar keine Zeit gehabt. Dann würde man irgendwo sagen, ja, kann ich verstehen. Und dem verletzten Teil würde man dann sagen, ich verstehe jetzt sehr, dass du verletzt bist, weil jedes Kind verdient Liebe und Anerkennung. Und ich kann das verstehen, dass es dir nicht gut geht. Du bist einfach zu kurz gekommen.
Also du würdest jetzt da wirklich ganz an den Wurzeln gehen, ansetzen, oder? Was ist dort passiert? Damals, warum ist das überhaupt entstanden?
Ja.
Dass man jetzt so heute immer noch da ist, dass man es möchte allen recht machen, obwohl das eigentlich eine Schutzfunktion ist, die man als Kind hat in dem Sinn. Und spannend ja auch, wo du sagst, ich merke viel, wenn ich irgendetwas habe, wo mich stört an mir, dann möchte ich das ja weghaben.
Klar,
und du hast jetzt gesagt, dann sagst du, schön bist du da.
Absolut. Und dann will eben der Teil, der verletzte Teil, der fühlt sich natürlich auch wertgeschätzt. Ja. Weil der hat nie Aufmerksamkeit bekommen. Und jetzt sagt ihm plötzlich jemand, schön, dass du da bist. Ja. Und das andere, was eben noch entscheidend ist, der verletzte Teil hat eben das Gefühl, wegen mir ist es, dass es nicht gut ist. Ich bin eigentlich schuld. Auch vielleicht bin ich sogar schuld, dass es den Eltern nicht gut geht. Und wenn man dem Teil kann klar machen, du bist ein Kind, du hast eigentlich Zuwendung verdient. Deine Eltern haben einfach keine Zeit gehabt. Es ist nicht, dass mit dir etwas falsch ist, sondern es ist einfach in eurer Familie nicht gut gelaufen. Also wenn man den Teil kann, den Irrtum da korrigieren, wenn man ihn kann befähigen und sagen, nein, du hast jetzt die Möglichkeit, etwas zu verändern. Und da kommen natürlich noch andere Teile ins Spiel. Dann würde ich meinem Gegenüber fragen, wie würdest du mit einem Kind umgehen, das so traurig ist und wo verletzt und wo sich zurückgezogen hat. Und dann sagt der Teil, der in die Therapie kommt, ja, ich würde mit dem reden, ich würde ihn in den Arm nehmen, ich würde das Kind trösten. Und dann schaut man, gibt es in diesem inneren Team also etwas wie einen fürsorglichen Teil. Hat jeden auf eine Art. Mhm. Und den würde man dann aktivieren und der fürsorgliche Teil würde dann mit dem auf den verletzten Teil aufpassen.
Mhm. Also das wäre ja jetzt wirklich so die Kernarbeit.
Absolut.
Würdest du jetzt sagen, das muss man immer, wenn man irgendwie merkt, dass man da so ein bisschen in dem Pleasen inne ist? Oder gibt es schon Sachen, die man könnte schon vorher noch machen, bevor man jetzt in eine Therapie geht?
Absolut. Nein, das ist schon wichtig. Also nicht einfach, dass jetzt alle da in Therapie gehen. Also man kann
hat ja gar keinen Platz.
Genau, das kommt noch dazu. Ich glaube, meine Botschaft ist eher, einfach wenn der Kern verletzt ist, braucht er irgendwo Zuwendung. Aber es passiert natürlich schon ganz viel. Einfach, wir nennen das Selbstfürsorge, wenn man einfach achtsamer ist mit sich selber. Mhm. Also das, wo die Bibel wieder sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also natürlich Gott am Anfang, dann deinen Nächsten wie dich selbst. Also wenn ich das ernst nehme, wie mich selbst und wenn ich mir anfange überlege, wie kann ich Selbstliebe ausdrücken, mhm. ohne dass viele haben dann einfach Angst, sie werden zu einem Egoist.
Ja,
genau.
Das also, ist ja genau aber das Problem, oder? Also, dass man eben nicht das Gefühl nicht möchte haben, dass man eine andere Person irgendwie deren vor den Kopf stößt oder irgendwie sagt, dass sie vielleicht nachher traurig ist oder so, dass sie jetzt
klar, aber es ist vielleicht noch, wir haben immer das Gefühl, entweder wir machen alles noch für den anderen oder für mich selber und dann viele sind da so sensibilisiert und stufen sich wirklich dann als Egoisten oder haben die Befürchtung und es ist einfach nicht so, es ist irgendwo eine Balance und ich habe auch ein bisschen einen Ansatz, ich sage, wenn es mir gut geht, dann geht es den anderen gut. Wobei andere sagen, das geht umgekehrt, aber so eine gute Selbstfürsorge, die fängt irgendwo an, dass ich achtsam bin, wie ich schlafe, habe ich meinen nötigen Schlaf, dass ich achtsam bin auf meinen Terminkalender, oder wie gehe ich mit den Kindern um, und dass ich mir irgendwo auch eine Hilfe hole, also halt, dass ich mich mit meinem Partner mehr abspreche, oder mit den Eltern, oder mit dem Chef, dass ich ja nicht einfach muss Nein sagen oder ich sage überall Ja, sondern dass man es eine Art wie kann, aushandeln miteinander. Schauen, was stimmt für dich, was stimmt für mich.
Mhm. Also, wie kann man praktisch das üben? Vielleicht hast du uns da irgendwie mal, wenn man jetzt gerade eben merkt, Terminkalender voll, man hat Kind, man hat Partner, man hat einfach zu viel und man bringt es nicht in die Woche.
Okay. Also, eine Form, die ein paar sehr oft machen, also ich selber auch anwende mit meiner, also anwende, die wir manchmal machen, vor allem bei schwierigen Themen. Wir machen das sogenannte Zwiegespräch. In diesem Zwiegespräch nimmt man sich 1-2 Stunden. Man sagt, man macht so Zeitfeste von 7-8 Minuten. Und während diesen 7-8 Minuten kann jedes einfach das sagen, was ihm wichtig ist. Aber mit Ich-Botschaft, ich rede von mir. Ich sage ihm vielleicht, ja, am letzten Wochenende war es für mich schwierig gewesen, weil es hat geregnet oder geschneit und ich musste noch zu viel erledigen und ich hätte gerne das und das gemacht und ich bin irgendwo dann unzufrieden gewesen. Weil ich rede von mir, aber nicht wegen dir ist das so und so gewesen, also nicht so im anklagenden Modus, ja nicht, oder haben immer einen Vorwurf vor. Aber dass ich über meine Gefühle sage, mir ist es nicht gut gegangen, ich bin traurig, es hat mich beschäftigt.
Mhm.
Und nachher läutet vielleicht der Wecker oder das Handy und dann willst du wechseln, dann kann es andere 7, 8 oder 10 Minuten reden, redet wieder ganz von sich. Mhm. Und dann kommt es wieder zu mir und es geht dann nicht darum, dass ich einem anderen muss Antwort geben muss auf das, was gesagt ist. Dann bleibe ich wieder bei mir. Und so geht es hin und her. Und meine Erfahrung mit Paaren, die ich geschafft habe, oder auch aus der Eigenbeziehung, ist, dass man da auf eine ganz tiefe Ebene kommt, dass man auch ganz viel versteht vom anderen, was bei ihm läuft, dass ich anfange zu verstehen, mehr meine tieferen Teile, wo die Bedürfnisse haben oder verletzt sind, dass ich denen näher komme.
Mhm.
Also das ist eine Form, die sich sehr bewährt. Es ist einfach, es braucht Zeit und man braucht wirklich 1-2 Stunden, um man ungestört ist.
Mhm. Aber kann man natürlich auch mit einer Freundin oder einem Freund
absolut
machen.
Klar.
Das muss jetzt nicht ein Partner oder eine Partnerin sein.
Nein.
Aber eben, wo man selber kann irgendwo mit sich lernen, in Kontakt kommen, eben so wie selber herausfinden, was sind da die Bedürfnisse, die eigentlich rum sind bei mir.
Genau, absolut. Mhm. Also das finde ich ein absoluter Schlüssel, in Kontakt kommen, in Resonanz kommen, mit etwas ganz Tiefem in Verbindung kommen. Und für mich auch sehr ein spirituelles Thema, wenn ich tief mit mir in Verbindung komme, dann komme ich mit anderen tief in Verbindung und dann komme ich auch mit Gott im Letzten in Verbindung. Aber bei mir fängt es irgendwo an.
Mhm. Ich finde, es ist ja nur die halbe Miete, das Erkennen.
Mhm.
Weil man kann ja dann jede Woche wieder in diesem Zwiegespräch sein und wieder im gleichen Thema drin sein.
Ja, nee, das ist noch ein ganz wichtiger Punkt. Weil das ist auch so ein bisschen meine Kritik an den früheren, vor allem tiefen psychologischen Therapien. Die haben sehr viel erkannt, aber halt dann hat man über Jahre immer das Erkennen geschult. Aber es ist auch nicht so wahnsinnig viel weitergegangen.
Keine Veränderung.
Ja, genau. Also, ich mache es zum Beispiel bei meinen Patienten so, dass die Teile dann auch Aufgaben bekommen am Schluss von
der
Stunde.
Was denn zum Beispiel?
Also der ungern Nein sagt, der Kommunikator, der kommt zum Beispiel den Auftrag über, dass er jeden Tag am mindestens einer Person Nein muss sagen.
Ui.
Oder jeden zweiten Tag. Oder wenn es ganz schwierig ist, einmal pro Woche.
Mhm.
Aber dass man irgendwo das übt und schult und dann auch Tagebuch führt. Und man muss ja nicht gerade jetzt mit dem Schwierigsten anfangen. Man kann jetzt irgendwo, weiss ich, bei jemandem, wo man kann sagen, okay, der Person kann ich Nein sagen. Jetzt einfach heute Morgen nicht, aber vielleicht heute Abend das Angebot machen. Und so sich auch so kleine Erfolgserlebnisse holen.
Mhm. Also, dass man rein spürt und wirklich sagt, okay, nein, das möchte ich wirklich. Oder eigentlich habe ich da negative Gefühle jetzt in dem Moment, weil es jetzt gerade überhaupt nicht reinpasst in meinen Zeitplan oder das, was ich mir eigentlich vorgenommen habe. Und dann, dass man lernt, sagen, hey, jetzt gerade ist der falsche Zeitpunkt.
Ja, also passiert ja sehr oft, dass einem jemand anruft, oder? Und dann hast du Zeit und dann sagt, eben, wenn wir Preis haben, du bist...
ja, passt schon noch,
ja,
nachher nebendran irgendwie.
Zack, passt eben nicht, oder? Aber man kann ja am anderen sagen, du, schön, dass dich wieder mal gemeldet hast, angerufen. Ich will gerne mit dir schwätzen. Wie wäre es heute? Da haben wir nicht einmal Nein gesagt, sondern man hat das gerade umschifft und schon das Angebot.
Ja.
Oder, und man kann sagen, es geht jetzt nicht. Oder es ist nicht möglich. Weißt, ich bin gerade noch der, weiss ich was, irgendetwas Wichtigem, aber ich will gerne mit dir heute Abend. Oder wie, hättest du morgen Zeit für einen Kaffee? Oder irgendwo, dass wir... Dann ist man ganz anders unterwegs, weil da findet man eine Lösung.
Mhm.
Ich finde auch noch wichtig, dass man nicht das Gefühl hat, wenn ich Nein sage, dass ich den anderen verletze.
Genau.
Das ist ja immer die Befürchtung, dann ist der gefrustet oder er ist verletzt oder weiss ich was. Es ist einfach in erster Linie, ich bin achtsam gewesen mir gegenüber. Das ist ganz eine andere Art, um das anzuschauen.
Mhm. Also hilft vielleicht eben auch, wenn man das kommuniziert, gerade bei Freunden. Oder?
Ja.
Hey, ich muss das irgendwie, glaube ich, ein bisschen üben. Oder irgendwie so.
Und das finde ich schon auch noch wichtig. Auf Englisch halt jeder heisst das so Social Skills, also so soziale Fertigkeiten auch. Dass man das wirklich eins zu eins trainiert. Und das geht dann halt weniger über das Handy oder über die sozialen Medien. Also das soll jetzt als Kritik verstanden werden. Aber Social Skills, das lernt man halt nur eins zu eins mit einem Gegenüber.
Mhm.
Und das geht auch nicht so gut mit KI und. Also es sind alles Hilfsmittel, brauche ich auch, oder? Aber da braucht es eins zu eins.
Mhm.
Und es ist auch nicht so, wenn man das anfängt zu üben, dass man gerade am Abend schon den grossen Erfolg hat.
Ja.
Also es braucht vielleicht etwas wie Frustrationstoleranz. Man muss sagen, wenn es zu 50% gelingt oder zu 60%, ist schon mal gut. Und bei anderen gelingt es halt noch nicht. Aber da kann ich ja vielleicht für mich eine Auswertung machen. Oder ich kann den anderen fragen. Ich kann sagen, du, ich habe gemerkt, es ist nicht gut angekommen, was hättest du gebraucht? Und der sagt dann vielleicht, ja, weißt du, wie es du gesagt hast? Oder einen Vorschlag, mit dem habe ich einfach Mühe gehabt. Und dann merke ich, okay, es hat ein bisschen etwas mit mir zu tun, aber vielleicht auch mit einem anderen. Mhm. Also ich muss nicht immer die ganze Schuld auf mich legen. Aber ich muss es üben. Das ist eigentlich eine klare Botschaft.
Wie merkt man denn, dass man jetzt ein Ja aus Überzeugung sagt oder ein Ja, weil man Angst hat, dass man abgelehnt wird?
Ja, das ist, finde ich, eine gute Frage, weil ein Ja aus Überzeugung, da sitzt man irgendwo anders da und merkt, wow, oder? Genau, eben, wow, ist gut, so stimmt es für mich, das macht ein anderes Körpergefühl. Ich sitze oder stehe dann vielleicht auch aufrechter, meine Stimme ist anders. Wenn ich einem anderen sage, ist gut, geht noch, das gehört der andere auch übers Handy, ohne dass er mich sieht. Wir hören viel mehr nonverbal über unsere Stimme. Wir nehmen die Körperhaltung wahr, ohne dass man dem anderen etwas erklären muss. Mhm. Die merken längst, mit was man selber in Kontakt ist, ob es auch ehrlich ist oder ob ich jetzt einfach, da halt einfach eine Antwort gebe, die so nicht stimmt.
Was macht man denn, wenn es jetzt nicht gut ankommt im Umfeld?
Also das ist eigentlich fast natürlich.
Ja, aber man also, kennt ja das nicht anders.
Wenn man natürlich anders, 10, 20, 30, 40 Jahre immer Ja gesagt hat und plötzlich anfängt Nein zu sagen, also das diskutieren nicht alle.
Mhm.
Es hat Teile, die sagen, wow, schön, du, ich freue mich, dass du jetzt einmal Ja, also oder Nein sagst. Oder? Aber vielleicht andere sagen dann einfach im Moment nicht Adieu oder schneiden einem oder werden ein bisschen zickig oder es gibt nichts, was es nicht gibt. Aber dass ich in so einem Moment auch wieder sagen kann, okay, ich bin zu mir gestanden, ich habe Mut gehabt, ich bin am Üben und es hat wahrscheinlich sehr wenig mit mir zu tun, dass jetzt der andere mich einfach so schneidet, sondern der hat halt jetzt seinen verletzten Teil, den er halt auch daran arbeiten. Aber das muss ich mir jetzt ja nicht so sagen. Mhm. Aber dass ich nicht mehr die Schuld jetzt irgendwo bei mir so. Und auch sagen, wenn ich Fußball spiele, das geht nicht jeder Ball ins Goal, oder?
Also die ja.
Haben, man trifft mir und man muss Leben heisst auch üben, oder?
Aber das ist ja schon etwas, wo man dann nicht so gut kann, den Konflikt aushalten, wenn man ein People-Pleaser ist.
Ja, klar. Also dort muss natürlich auch ein Teil trainiert werden, so ein bisschen der, der für die Früchte zuständig ist. Dass der auch lehrt, halt auch, wenn es ein bisschen wehtut oder wenn man geschnitten wird. Dass man kann mit dem umgehen, dass man nicht gerade jetzt muss weglaufen muss. Und wir haben ja vorne vom fürsorglichen Teil geredet, wo wir alle auch haben. Und vielleicht kann der fürsorgliche Teil dann halt mal der jetzt im Moment verletzte Teile in den Arm nehmen, so ganz liebevoll. Eben so wie wir als Erwachsene, ein Kind oder einfach halt Menschen, die uns nahe sind, auch mal in den Arm nehmen. So können auch innere Teile einander so in den Arm nehmen.
Also wie konkret?
Ja, genau. Also in der Therapie, aber man muss ja nicht in der Therapie, ich kann im Moment die Augen schliessen und merken, okay, da hat es jetzt ein eigener Teil, der dem geht, der ist jetzt traurig. Eigentlich könnte ich jetzt gar losheulen.
Oder frustriert oder was?
Ja, genau. Ja. Oder er ist wütig. Und dann kann ich irgendwo meinem fürsorglichen Teil sagen, du, oder ich kann ihn selber mir vorstellen, ich nehme jetzt den verletzten Teil. Meistens ist es ja dann ein kleiner, ein Kind in meinen Arm. Ich wiege und die Haare streicheln. Einfach, dass es ihm wieder gut geht. Ich habe einen körperlichen Kontakt.
Also so wie eine Vorstellung von Trösten, dass jetzt der Frust oder die Angst oder die Wut da ist.
Mhm. Mhm. Ja, oder vor allem auch das Verletzung spüren. Und das ist ja wie ein Kind, das umgeht, ist nicht mehr ein Arm. Er singt ihm vielleicht heile, heile, sag. Irgendetwas, wo und dann was passiert. Also wenn es nicht ganz stark verletzt, dann hört es auf, brüllen, werdet ruhig. Mhm. Einfach halt Zuwendung, Nähe. Das haben wir auch in unserer Urbiologie. Das funktioniert.
Mhm. Hast du schon erlebt, dass das nachher dann wirklich auch, jetzt, wenn man jetzt mit diesen Teilen arbeitet, wirklich bei Leuten etwas hat können bewirken, dass sie heute jetzt keine People-Pleaser mehr sind, auch vielleicht nach 20, 30 Jahren?
Eigentlich fast bei allen, die ich in dieser Art arbeite, auch bei mir selber natürlich. Es macht etwas, es verändert etwas. Und ob es jetzt People-Pleasing ist oder ob es jetzt irgendetwas so richtig Trauma oder Sucht oder es gibt fast nichts, was es nicht gibt. Also wenn man auf dieser Stufe direkt anfängt mit diesen Teilen, schaffen, liebevoll, wertschätzend. Ja, da verändert sich etwas.
Also es gibt Hoffnung für alle, die irgendwie merken, hey, man möchte es allen recht machen. Vielleicht hast du uns gerade jetzt zum Schluss noch so drei konkrete Schritte, die man machen könnte, die man heute anwenden kann, wenn man merkt, man hat das People-Pleasing in sich.
Ja, also dass man einfach mal sagt, im Moment ist es okay, ich muss das nächste Abend weg haben. Aber ich werde achtsamer, einfach, wenn ich das mache, was ist mir denn wichtig, die Person zu pleasen? Irgendwo ist die mir ja wichtig. Aber gleichzeitig, wenn ich das mache, will ich teilen, gar nicht dann möglicherweise. Und dass ich in einer ruhigen Stunde, oder vielleicht in einer Meditation, oder bei meinem Abendgebet, oder wenn ich einen Tagesrückblick mache, mal mit dem Teil Kontakt aufnehmen und auch spüren, was braucht er? Wie könnte ich den mehr unterstützen? Vielleicht am nächsten Tag, wie könnte der mal ein bisschen mehr zum Zug kommen, dass ich vielleicht den Teil so ein bisschen mehr preise? Und dann am übernächsten Tag kann ich vielleicht in der People-Pleasing, einfach, dass ich so ein bisschen mehr in das Gleichgewicht hineinkomme. Und vor allem nicht sehr streng oder auch gar nicht strafend vorgehen, sondern liebevoll schauen, was braucht es, was braucht der Mensch, wo ich mit ihm in Kontakt bin, was hat der für Bedürfnisse, was habe ich für eigene Bedürfnisse, dass ich das in eine gute Balance kann bringen.
Du hast gesagt, im Abendgebet machst du das. Was ist denn auch das etwas, was du an Gott richtest? Dass du wie sagst, so, hey, zeig mir da etwas. Oder ja. Ist das dann mehr ein Innenhören? Oder wie ist das?
Beides. Es ist eigentlich ein Tagesrückblick. Oder der Ignatius von Loyola, eben der Mystiker aus dem 15. Jahrhundert, hat ihm gesagt, Gebet der liebenden Aufmerksamkeit. Wo er so einen Dreischritt macht. Was ist gut gewesen? Was hat mir gefallen? An was habe ich Freude gehabt? Wo habe ich mich gespürt? Wo habe ich die anderen gespürt? Was ist schwierig gewesen? Wo bin ich jemandem zu nahe gekommen? Wo bin ich jemandem auf die Füße getrampelt? Wo muss ich vielleicht auch mich noch einmal entschuldigen? Und was ist mein Wunsch für die Nacht an die Träume? Oder was ist mein Wunsch für den nächsten Tag? Und eigentlich kann man dann recht gut einschlafen oder vielleicht sogar sehr gut.
Also das könnte man jetzt gerade mitnehmen und praktisch schieben. Vielleicht ist Abend, wo man das auch gerade könnte anwenden. Oder manchmal hilft es ja vielleicht auch am Morgen, wenn man am Morgen ein bisschen Zeit hat, um in sich zu kehren oder sich an Gott zu wenden, dass man da mal spüren kann, was ist da eigentlich in einem drin, wo sind die Bedürfnisse, wo kann man aber vielleicht auch einfach mal reinstehen und auch jemandem etwas zu lieb tun, ohne dass man nachher ein schlechtes Gewissen hat oder sich schlecht fühlt. Oder? Danke dir vielmals, Ernst Meier, für den Austausch über das Thema «Es allen Wellen recht machen».
Bitte, gern gesehen.
Ich habe es wirklich noch spannend gefunden, dass es plötzlich richtig nervig werden kann, wenn man es immer allen möchte recht machen. Weil man dann nämlich sich selber oder eben beziehungsweise einen Anteil sich nie zu Wort kommen lässt und der irgendeinmal sehr unzufrieden kann werden. Ja, was sind denn das alles für Stimmen, die da ihre Bedürfnisse anmelden? Und welches Bedürfnis schreit da am lautesten? Gehen wir dem mal ein bisschen auf die Spur und sagen in den nächsten Tagen einfach mal mutig «Nein». Oder «Hey, heute nicht, aber morgen würde es vielleicht besser passen». Ich wünsche uns ganz viele gute Erlebnisse hier damit. Und vielleicht hat dir die Folge gerade können helfen, irgendeiner offenen Frage von dir. Es würde uns sehr freuen, davon können lesen. Kontaktdaten findest du in den Shownotes. Und es würde uns auch sehr freuen, wenn du uns finanziell unterstützen könntest, wenn dir das möglich ist. Wir gehören zum Medienhaus ERF Medien und wir leben von Spenden. erfmedien.ch/spenden. Danke viel, viel mal. Und dann bis bald. Hab's gut.
Psychohygiene. Coaching für Geist und Seele. Ein Podcast von ERF Medien Schweiz.